Gott, Mikey, hast du Allergie oder so? Heuschnupfen?
Ja.
Okay, aber ja gut, das wissen wir. Aber heute wieder besonders schlimm, oder?
Na, es geht. Ich habe auch noch nicht so viel gesprochen. Ich werde ja von euch dazu immer gezwungen,
zu sprechen.
So früh.
Wieso? Wir machen in diesem Podcast, tun wir alles dafür, dass du möglichst wenig zu Wort kommst. Und jetzt machst du uns genau das zum Vorwurf. Das ist unglaublich. Das
kann nicht wahr sein.
Aber euretwegen muss ich ja immer schon um 9 Uhr ran, was quasi für mich als Langschläfer eine echt beschissene Zeit ist. Also ich laufe erst so auf Touren, komme ich so langsam so ab Mittag.
Ja, stimmt. Du bist wie so, weißt du was? Das ist doch das Schicksal der Hamster. Dass die gerne dann von Kindern oder auch von Kindern in Schulklassen so als Klassenhamster gehalten werden. Und dann muss der Hamster da den ganzen Tag dann für die Schulkinder oder die Kinder zu Hause muss er da den Affen machen. Was für ein Hamster generell schwierig ist, weil es ja ein Hamster und kein Affe war. Aber das ist noch am Rande.
Ja.
Man muss ja da, wird er da so gestreichelt und dann muss er da in dem Rad rumdrehen oder mal in der Holzwolle rumwühlen und ist total fertig, weil, was ja gar nicht alle wissen, die Kinder schon gar nicht, weil sie Kinder sind und nichts wissen, ist, dass der Hamster nachtaktiv ist. Das heißt, der hat die ganze Nacht schon geschuftet und hat ja schon eine Doppelschicht in der Nacht hinter sich und ist kaputt und will eigentlich nur pennen. Und dann kommen die Schulkinder und sagen, so, jetzt, lieber Hamster, mach mal richtig Programm für uns. Und das ist das Schicksal des Hamsters. Und damit will ich sagen, Mike, du bist der Hamster-Mucki von Fußball MML.
Der Hamster-Nöcki.
Hamster-Nöcki.
Okay, das ist natürlich, also wir haben jetzt schon mal den Folgentitel. Ja. Wir machen es uns einfach bei allem, was so passiert ist.
Genau.
Champions League-Finale, DFB-Desaster.
Elvin und die Chipmikes. Ne?
Genau, die Chipmikes.
Elvin und die Chipmikes.
Ja. Ja. Ja, aber jetzt wisst ihr, wie es mir hier so ergeht. Mhm. Und
wichtige Frage aber, bevor wir völlig abschweifen.
Ja. Das wäre das erste
laufen,
Mal.
Immer laufen
ja.
und nirgendwo hinkommen. Ist der HSV der Zweitklassenhamster?
So, stimmt natürlich. Ja, ist richtig.
Jetzt kriege ich doch wieder wirklich Ärger, weil wir wieder HSV-Witze machen. Das darf man nicht mehr. Also
so macht der HSV nochmal gefälligst selbst. Ich habe heute Morgen die Hamburger Morgenpost aufgeschlagen und das Erste, was ich sah, war das strahlende Gebiss von Herr Kühne. Herr Kühne öffnet wieder die Schatulle. 30 Millionen, du, jetzt holen wir Messi. Der schießt uns nach oben. Die Kühne, ey, das ist auch wirklich, das ist so der Berlusconi des Nordens. Das ist toll. Wenn du den siehst, das ganze Gesicht, alles. Ich bin absolut begeistert, ich bin ein richtiger Kühne-Fan. Möchte ich sagen.
Berlusconi des Nordens, er ist deutlich lebendiger, muss man dazu sagen.
Das stimmt allerdings, ja.
Aber das nur am Rande. Wollen wir Geld
kommen
verdienen?
Wir von Berlusconi zu Schockgefrostet? Das dürfte in der Regel eigentlich kein Riesensprung sein.
Ja, aber ich finde das, ich finde das ein bisschen schade.
Okay.
Ja? Also, da nehme ich mir den Raum, letzte Woche um von Madrid zu erzählen.
Ja.
Und dann fährst du am Sonntag zum Tegernsee. Mhm. Zum Benefizspiel, soweit habe ich es verstanden, glaube ich.
Ja.
Komm, wir können deshalb Montag nicht aufnehmen, weil du in den Untiefen der bayerischen Wildnis
so ist
einfach verlustig gegangen bist.
Das stimmt.
Und dann gönnst du uns nicht mal einen Einblick in die Kabine, obwohl ich ja weiß von den Bildern, die du geschickt hast, dass du mit Lothar Matthäus und Ayrton
auf einer... Das erzähle ich gleich. Komm, wir machen erstmal Fans. Die Fans heißt.
Ja.
Und auch etwas schnell heiß machen, was gut ist, das ist doch jetzt nun wirklich eine perfekte Überleitung.
Das ist eine sehr gute Überleitung.
Mehr kann ich doch nun wirklich nicht tun.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Wer kennt sie nicht, die Situation, dass man zu Hause sitzt und denkt, Mensch, ich habe 10 Minuten Zeit, bis dann und dann habe ich Hunger?
Ja. Du hast in 10 Minuten hast du Hunger, oder
in
was?
10 Minuten.
In 10 Minuten haben sie praktisch Hunger. Nein, du hast Hunger und sagst aber, wie kriege ich jetzt möglichst schnell etwas, was gut ist, selbst gekocht?
So ist es.
Und dann soll es auch noch vegan sein.
Und in Restaurantqualität sein.
Ja, ja, das ist richtig. Und da kommt natürlich unser Partner von Avery ins Spiel. Denn da ist es möglich, sich die Dinge selber zu kochen mit fantastischen Zutaten und das Ganze ist vegan, weil das Ganze, was du bekommst, ist schockgefrostet und jetzt pass auf, voller komplexer Kohlenhydrate, gesunder Fette und Ballaststoffe und natürlich wertvolle Proteine. Und das ist toll. Evergreen.
Ja, absolut. Gesunde Fette und Ballaststoffe kommen doch dazu. Keine Zusatz- und Konservierungsstoffe sind selbstverständlich da drin. Es ist also quasi die gesunde Routine, die Spaß macht und einfach ist, dank Every. Every-Foods.com ist die Website für diese fantastischen veganen Gerichte. Every-Foods.com und mit dem Gutscheincode MML bekommt ihr dauerhaft 10% auf das gesamte Sortiment.
MML steht in dem Fall für lecker. Ich wollte es nur gesagt haben.
Ja,
weil
so ist es.
Geht das unter.
Ja, sehr gut.
Ja, nein.
Absolut. Ja. Genau so ist es.
Ja.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Du bist mir auch so ein richtigen Reklameskorpion.
Der hat wieder zugebissen. Ja, ich komme gerne auf das Spiel am Tegernsee in Rottach-Egern zu sprechen, die Bananenflanke.
Das machen wir zusammen mit dem Höwe, das Interview im Spiegel.
Ja, nein, das war toll. Das war ja ein Spiel zugunsten von Menschen beziehungsweise Kindern mit Behinderung. Und es war, ich bin da einfach als ich aufgelaufen, zusammen mit anderen Menschen in meinem Team, unter anderem Claudio Pizarro, Nelson Valdez, Ailton und Lothar Matthäus.
Natürlich.
Martin Meichelbeck, liebe Grüße an dieser Stelle, war quasi mein Partner in der Abwehr. Der hat mich auf seine wirklich sehr angenehme Art und Weise da ein bisschen dirigiert und mir gesagt, wann ich jetzt mal kurz da drauf gehe und wann ich mich zurückziehe. Das hilft ja schon mal, wenn man einen Team hat, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat.
Ja.
Und so konnte ich die rechte Abwehrseite dicht machen. Mit meinem verkrüppelten rechten Ellenbogen.
War er dein Meichel-Backup?
Er war mein Meichel-Backup. So ist es.
Ist fantastisch übrigens, bei der Autorenmannschaft spielt jetzt immer mittwochs ein Freund von mir mit, Christopher, und der hat als 18-Jähriger bei Ingolstadt gespielt, dritte oder vierte Liga, und das ist so ein Unterschied, wenn jemand mal Geld verdient hat mit Fußball, wenn jemand mal wirklich unter Profibedingungen über Jahre gespielt hat, und dann kann der auch noch 15 Jahre danach hinter dir stehen und sagt so Dinge wie verschieben, andribbeln, mitgehen. Alles, wovon wir ja als Superamateure überhaupt keine Ahnung haben, dann hörst du von hinten immer so eine Stimme, weil der das Spiel ganz anders liest.
Ja.
Und dann siehst du immer, okay, wir haben wirklich als Otto-Normal-Supertölpel, die wir ja sind, wirklich ein ganz anderes Spiel gespielt unser ganzes Leben. Das ist eine andere Sportart. Und ich kann mir da vorstellen, dass das so ähnlich war. Also wenn Christopher hinter mir steht und dann weiß ich zumindest an der Seitenlinie mal für 3 bis 4 Minuten, wie ich den Gegner angehen muss.
Total. Und dann, mein Gegenspieler war Philipp Bönig, liebe Grüße an dieser Stelle, treuer Hörer von uns, von Sekunde 1 an. Und der hat es mir natürlich nicht leicht gemacht, aber ich konnte mich da so einigermaßen, ich glaube, Philipp ist einfach auch ein netter Mensch, der hat da gesagt, pass auf, jetzt guck mal, dem geht's nicht gut, der hat ja auch eine körperliche Behinderung, jetzt mache ich mal nicht Vollgas, sonst sieht der ja völlig beschissen aus. Noch beschissener, als er schon aufs Feld gekommen ist. Und das fand ich sehr, sehr nett. Das Spiel war fantastisch, das ganze Umfeld ist natürlich großartig da am Tegernsee, der Platz, Rottach-Egern, die Leute gut drauf. Dann kam auch noch Uli Hoeneß vorbei, das hieß dann so zwischenzeitlich so, der Stadionsprecher sagte, so meine Damen und Herren, soeben ist Uli Hoeneß hier eingetroffen. Das hatte dann so seinen eigenen Habemus-Papa-Moment. Uli Hoeneß, dafür kennt man ihn dann ja auch, hat wohl, das habe ich mir sagen lassen, also still und heimlich eine ordentliche Summe gespendet, hat aber Wert darauf gelegt, dass das nicht erwähnt wird. Deswegen nehme ich ihm die Arbeit gerne ab.
Freut er sich bestimmt.
Ja, naja gut, also er hängt es ja nicht an die große Glocke. Das war ja immer eine seiner Qualitäten, das muss man auch dazu sagen. Hat aber auch die Gelegenheit genutzt, und das finde ich auch wieder sehr witzig, weil Sky hat das Spiel sogar übertragen auf irgendwie einen der News-Kanäle. Und dann hat kaviert ein Reporter zu Uli Hoeneß an und hat ihn darauf angesprochen, auf den neuen FC Bayern. Es wird sich total alles ändern. Und dann ging es auch irgendwie, dass die Interna nicht mehr rauskommen. Ja, das stimmt. Und auch Lothar Matthäus, auch er wird es merken, wir werden ihm seine Kanäle, werden wir ihm abschneiden. So, ja, fand ich toll.
Ja. So ist es.
Wir werden ihn ruhig stellen.
So. Ja. Denn die Journalisten müssen mal aufhören, immer beide Seiten hören zu wollen.
So, aber Lothar Matthäus ist insofern auch sehr schlau, als er mir erzählt hatte, dass er bei solchen Spielen, also dass er eigentlich gar nicht mehr so Benefitspiele macht, weil er mittlerweile auch 62 ist. Und dass er jetzt bei dem Spiel dann irgendwie eine Viertelstunde mitgespielt hat. Und da hat er schon gesagt, so Leute, reicht, weil er einfach klug genug ist zu wissen, wann man sich dann verletzt und so. Deswegen sagt er, komm, du brauchst nicht mehr, das sollte die anderen machen.
Ja. Aber Uli Hoeneß stellt sich vor die Sky-Mikros und Kameras und kündigt an, dass jetzt um die Säbener Straße alles anders sein wird, alles neu. Ja. Und dass man die Kanäle für Lothar Matthäus oder dem Lothar seine Kanäle abschneidet. Richtig. So, und einen Tag später sind Schröder und Gottschalk entlassen bei Sport 1. Zufall?
Ja. Ja. Genau.
Zufall? Ich stelle nur Fragen.
Wie sieht es aus? Nimmt er ihm das Faxgerät weg?
Ich denke, da werden die Leute, die drei, vier, die dafür verantwortlich sind, werden einfach erschossen.
Ja. Bitte.
So, lass uns jetzt mal über den großen Fußball
sprechen.
Ah, nee, was ist denn jetzt mit Musik?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, bitte.
Jetzt hier
was ist denn das für ein Podcast
hier
heute?
Ja, wir müssen wirklich das mal offiziell hier eröffnen. Genau. Deswegen, alle warten natürlich schon auf dieses schon fast traditionelle Kommando. Musik bitte. Leute, wir machen hier Überstunden wie sonst was. Das hier ist, und bitte begrüßt, die 42. Folge von Fußball MML Daily in der Saison 22-23.
Daily?
Ah, geil. Das war ein Fehler, ne?
Du bist doch mittlerweile, du weißt doch gar nicht mehr, wo du bist, Mike. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich sehe fantastisch aus, aber ich bin nicht Lena Kassel, Mike.
Ach so, ja. Bin ich?
Also darf ich nochmal?
Ja.
Also, meine lieben Damen und Herren, liebe Hörer, ich begrüße Sie zur 68. Folge von Rasenfunk. Hier
das
sind Max
so
Jakob aus, Tobias
so
Escher und Pit Gottschalk als Stargast. Das ist euer Lieblingspodcast. Willkommen. Gut, oder?
Hast du sehr gut gemacht. Also Micky Beisenherz ist nicht Lena Kassel.
Nein.
Richtig?
Nein, dafür fehlt mir wirklich ganz eindeutig die Ahnung. Das ist richtig.
Unter
ich bin zwar flamboyant gekleidet, aber was Lena Kassel in erster Linie auszeichnet, ist ja nun wirklich eine gewisse Strahlkraft, Präsenz und vor allen Dingen sehr, sehr viel fußballerisches Fachwissen. Das werden Sie in diesem Podcast, meine Damen und Herren, falls Sie neu eingeschaltet haben, relativ bald feststellen, dass es mir daran massiv mangelt. Aber macht ja nichts.
Falls Sie neu eingeschaltet haben, ist auch so eine schöne... Wir waren eben so bei TV-Floskeln, ne?
Ja,
und ich höre ein Amt.
Ja.
Ist ja so eins, aber falls Sie neu eingeschaltet haben, ist
auch so schön. Ich begrüße auch unsere Zuhörer in Schweiz und in Österreich.
Da habe ich noch eine für euch, passt zum Länderspiel am Montag. Fußball gespielt wurde auch noch.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja. Diese Floskel präsentierte Ihnen Lukas Vogelsang.
Ach, schön. Und hier ist der Mann, der seit 6 Jahren um 8 Uhr aufstehen muss, wenn Fußball MML aufgenommen wird. Ja. Hier ist Mike Nöcker.
Dankeschön. Vielen Dank für die Anteilnahme auch an dieser Stelle. Wir können ja mal wirklich das Experiment machen, mal am Nachmittag eine Folge aufzuzeichnen. Um dann zu.
Da kann ich leider nicht.
Nein. Ist ja klar. So, wir haben die komplette Bandbreite. Wir können uns weiter lustige Anekdoten anhören, wie es war mit Lothar und ob er Fußball MML beispielsweise kennt.
Ja. Das weiß ich nicht, ob er das kennt. Ich habe ihn nicht gefragt.
Gehörst du nicht zu den Menschen, die fragen, hey, kennst du meinen Podcast?
Nein, auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Wie doof das wäre.
Ja.
Ich bin's, der Micky hier. Kennst du meinen Podcast? Und dann sagt er ja hier, Fußball ML. ML, Micky, wie ist denn der dritte Buchstabe? So ist das nämlich.
Ja, so in etwa.
Ja. Gut, also wir haben jetzt die Wahl, uns weitere Anekdoten anzuhören.
Ja.
Wir können über
das Champions-League-Finale sprechen.
Das Hochamt des Fußballs europaweit reden, das Champions-League-Finale. Oder was ist eigentlich das Gegenteil von Hochamt?
Hansi Flick. Der HSV, ne? Achso, Hansi Flick, ja, richtig. Oh ja, Hansi Flick oder wie Franz Josef Wagner sagt, ey, treten Sie zurück, Sie sind ein ausgedörrter Brunnen.
Das ist wirklich gesagt.
Lass doch mal einfach mit dem Hass, mit dem Negativen anfangen. Also ich weiß gar nicht mehr, ich habe mich gefragt, weil wir so oft schon versucht haben, drüber zu sprechen, über die Nationalmannschaft. Micky ist dann immer der linke Fuß und das halbe Gehirn eingeschlafen.
Ja, ja.
Mike hat auch gesagt, nö, komm, lassen wir lieber. Und ich probiere es ja immer so auf so einer professionellen Ebene. Aber eigentlich ist ja
wie die deutsche Nationalmannschaft, die probiert es auch immer auf einer professionellen Ebene.
Also wir sind ja nun das Gegenteil des Fanclubs deutsche Nationalmannschaft.
Ja, das ist
richtig. Und man muss ja sagen, so das bisschen Geist, was noch war nach 2014, hat sich ja endgültig verflüchtigt.
Absolut.
Oder, wie ich jetzt beobachtet habe, die Bremer haben es geschafft, durch eine fantastische Saison ein Jahr lang das Abstiegsgespenst aus dem Weserstadion zu halten, aber mit der Nationalmannschaft haben sie es eingeladen.
Darf ich kurz die Post von Wagner vorlesen? Wir sind doch gerade im Thema. Post von Wagner.
Lieber Hansi Flick, es fällt mir schwer, einem netten Mann wie Ihnen zu sagen, Sie sind ein ausgedörrter Brunnen, Sie geben kein Wasser mehr. Das Spiel gegen die Ukraine war so armselig, aber schlimmer noch, Sie verlieren die Liebe der Zuschauer. Sie haben nach dem Vorrunde aus bei der WM in Katar die Mannschaft nicht weitergebracht. Unsere Nationalmannschaft wirkt wie ein lustloser Haufen. TV-Zuschauer schalteten auf ein anderes Programm. Die Nationalelf war einmal der Herzschlag Deutschlands. Es war einmal unser Himmel. Warum spielen wir wie die dritte Liga? Schauen wir uns die Tore an, die die Ukraine schoss. Was ist da los in unserer Nationalelf? Ist es, weil sie Hansi heißen? Und kein Hans sind? Ist es, weil sie so nett sind? Der Fußballhimmel in Deutschland ist aschgrau geworden. Niemand glaubt, dass sie ihn hellblau machen können. Und nun muss ich jetzt sagen, diesem netten Mann, treten Sie zurück! Sie sind der falsche Mann! Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Das ist aber wirklich kurz vor Bild hier, Berti Vogts, unterschreiben Sie hier.
Ja.
Ne, damals, wann war das? 1998, ne? Klar.
Ja, aber ist das nicht verrückt, weil du jetzt Berti Vogts schon sagst, der Star ist nicht der Trainer, aber der Star ist auch nicht die Mannschaft.
Ja,
also es ist wirklich,
richtig.
Oder wie die Süddeutsche getitelt hat, willkommen im Mittelmaß. Mhm. Wir sind nicht besser.
Ja.
Und das ein Jahr. Also wirklich, ja.
Ja, heute ist doch Krisengipfel. Heute trifft sich Scholz mit Faeser und dem DFB unter dem Motto One Year to Go. Wo man sagt, wow, das stellt man sich richtig poppig vor. So Scholz und Flick und Bernd Neuendorf.
Ist das Satire oder stimmt das?
Das stimmt. So die Expendables. Die Expendables fighten für.
Die Eurofighter sind die Eurofighter.
Sind die Eurofighter. Toll. Scholz, Neuendorf. Wow.
Ist es möglicherweise so, dass.
Sie sind zu Recht aufgepeitscht.
Ist es möglicherweise so, dass die. Diese Kanzlerrunde hat es ja gerade geschafft, das Heizungs...
Der Heizhammer.
Dings da, Bums da.
Das Gebäudeenergiegesetz.
Vielen Dank.
Ja.
Das wolltest du doch sagen, Mike.
Ja. Natürlich wollte ich das sagen.
Ja.
Also das Ganze nochmal irgendwie so in letzter Sekunde zusammenzubringen und noch zu einem Erfolg zu führen.
Ja.
Sind die jetzt so übereifrig, dass sie versuchen, auch mit einem... Gipfel beim Kanzler, die Nationalmannschaft.
Ja, so eine Art MPK oder so ein Krisengipfel, genau.
Oh,
ja,
MPK vermisse ich.
Ja.
Es ist doch passend, weil das Gebäude Nationalmannschaft hat ja keine Energie mehr.
Das ist sehr so. Das Gebäude Energiegeschwätz.
Das Gebäude Energiegeschwätz.
Ja.
Aber wirklich, man muss ja im Kern dem Wagner trotzdem komplett recht geben.
Ja, natürlich.
Weil, was passiert?
Muss man übrigens ehrlicherweise häufig, ist der Irre, der die Wahrheit spricht.
Hansi Flick. Der mit 6 Titeln im Gepäck, Bayern München 2020, mit 6 Titeln im Gepäck angereist ist, um es besser zu machen als der späte Jogi Löw, erinnert ja jetzt komplett an den späten Jogi Löw. Auch in seiner Floskelhaftigkeit, in diesem Blendwerk,
total,
was er dann auf den Pressekonferenzen, also es sind ja Blendgranaten, die er mittlerweile wirft, wenn er sagt, nach so einem Spiel und in diese Stimmung hinein im Bremer Weserstadion, wo am Ende die Fans, die sehr geduldig waren, 11 Jahre Kalenderspiel gehabt hatten, dann wurde ihr Füllkrug in der Halbzeit vom Platz genommen, da wurden sie dann schon sauer, dann haben sie am Ende nur noch Werder Bremen oder Bremen skandiert, also ihre eigenen Schlachtrufe dabei gehabt, dann konnte sie sozusagen auch nicht mehr das Nebelhorn am Ende trösten und dann geht er vor die Presse und sagt 2006 im März, nach dem 1:4 in Italien, war eine wahnsinnig negative Stimmung. Und trotzdem ist es ein Sommermärchen geworden. Das sind doch Durchhalteparolen in vollkommener Verkennung der Tatsachen und der Stimmung.
Das ist richtig. Also womit er recht hat, das stimmt. Die Stimmung war damals beschissen. Da war ja die akute Ablösung von Klinsmann, wurde ja gefordert. Dann kam noch ein gewisser Uli Hoeneß. Also, soll nicht in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen. Ja, bitte, soll hier herkommen. So, und klar, also... Die Frage ist halt, wie viel Potenzial schlummert in dieser Mannschaft? Oder anders gesagt, und das kommt ja dann am Ende als Conclusio häufig, brauchen wir wieder einen starken FC Bayern, um auch eine starke Nationalmannschaft zu haben? Also die Schwäche der Nationalmannschaft ist ja dann auch die Schwäche des FC Bayern. Mike will intervenieren, Mike ist unglücklich.
Ja, weil natürlich dieses Thema Bayern-Achse, wir brauchen eine Bayern-Achse in der Nationalmannschaft, hat uns zu 2 Vorrunden Ausscheiden in der Weltmeisterschaft.
Ich werf's einfach mal rein,
ja,
weißt du, dass du dich daran auch so ein bisschen reiben kannst, als Kratzbaum.
Ja. Ja. Na, Naja, die beiden besten deutschen Mannschaften auf dem Papier, die Nationalmannschaft und der FC Bayern, haben ja ganz ähnliche Probleme. Und wenn man der an sehr guten Analyse der Süddeutschen glaubt, die mich wirklich sprachlos zurückgelassen hat und komplett desillusioniert, dann haben wir hinten ein Problem in der Abwehr.
Ja.
Wir haben ganz klar vorne ein Problem in der Offensive, aber vielleicht ist das größte Problem das Mittelfeld, was ja eigentlich, das war die Analyse.
Das war
okay, dann sind wir ja wirklich, dann sind wir ja allumfassend Schrott. So, also wenn diese Dreierkette, die nicht funktioniert, dazu möchte ich gleich nochmal was sagen, vorne funktioniert es nicht und dann ist aber das Problem wahrscheinlich in der Mitte, wo natürlich die Angriffe entstehen und die Abwehr eingeleitet wird. Also, die Abwehrkräfte beginnen ja auf der 6 oder schon auf der 8. Und wenn der FC Bayern im Moment eine Erkältung hat mit Kimmich und Goretzka, dann hat natürlich auch die Nationalmannschaft eine Erkältung, weil du auf dieselben Spieler setzt. So, und es wird jetzt aber auch nicht besser, nur weil der Champions-League-Sieger Gündogan zurückkommt, weil der ist ja auch nicht der Sechser, den du brauchst.
Ja.
Und deshalb stehen wir da und es gibt keinen Mannschaftsteil, der überzeugt, obwohl du natürlich sagen müsstest, auf dem Papier, wenn du die Mannschaftsaufstellung oder den Kader siehst, was sich da im Mittelfeld tummelt, nur hat es weder der späte Löw noch der jetzt schon alte, obwohl noch früher Hansi Flick, geschafft, aus diesen 10 Weltklasse-Spielern auf dem Papier fürs Mittelfeld irgendeine Formation herauszufiltern, die sinnvoll miteinander agiert und ein vernünftiges Spiel aufziehen kann aus diesem Mittelfeld heraus.
Interessanterweise hat man ja auch für keinen Spieler wirklich eine Rolle gefunden, ne? Also keine Sané-Rolle gefunden, keine richtige nach Gündogan-Rolle gefunden, keine Toni Kroos-Rolle.
Gündogan. Wann lernen die Leute jetzt endlich, dass das G stumm ist?
Gündogan.
Hör mal.
Dann ist es der Gündogan.
Kennt ihr doch, wie Seemanns Ahn.
Was?
Wie Seemanns Ahn, wenn man lügt.
Genau, da wird er,
Wie, was?
Du bist wirklich jetzt für dich noch zu früh. Ja,
viel zu früh.
Ja, wenn der Opa mir das erzählt, dann wird er wieder Seemanns Ahn gesponnen.
Ist der Opa ist der Seemanns Ahn.
Ja.
Wir könnten noch viele, viele andere Spieler droppen. Havertz zum Beispiel.
Havertz, ja.
Oder Werner.
Ja.
Wer? Genau.
Stimmt.
Ja.
Ja, Mike, das ist eigentlich, ist das der Kern der Analyse. Also Gündogan, der offensiv, also der ist Kapitän des Champions-League-Siegers, hat als erster deutscher Spieler eine ausländische Mannschaft als Kapitän zum Champions-League-Titel geführt, ist da gesetzt, aber natürlich auf einer viel offensiveren Position, weil hinter ihm Rodri alles wegsaugt, der ja auch das Siegtor im Finale geschossen hat. Der kann machen, was er will, da zusammen mit De Bruyne auf dieser Doppel-8, die sich dann aber mal verschiebt. Dann ist er offensiver. Zwischendurch war er ja auch eine falsche 9, als damals Aguero nicht mehr spielen konnte. Letzte oder vorletzte Saison. Also er darf da ja viel offensiver spielen. Das geht in der Nationalmannschaft nicht. Und dann drängst du, wie Mike ja sagt, alle Spieler in schlechte Positionen. Wobei ich selber sagen muss, und das stelle ich jetzt mal in die Runde die Frage, wo würdet ihr denn Kai Havertz spielen lassen? Wir haben ja letzte Woche über ihn gesprochen, wegen seines vermeintlichen Wechsels zu Real Madrid. Aber er ist weder ein richtiger Zehner, noch ein richtiger Neuner. Ich habe keine Ahnung, müsste man den in eine Doppelspitze stellen wie Füllkrug? Wo spielt Sané, wenn du mit einer Dreierkette spielst? Ist kein Platz mehr für Außenstürmer, dann ist auch Gnabry raus. Die Außenstürmer genügen aber auch nicht internationalem Standard. Ja. Also du kannst ja bei aller Liebe für Marius Wolf nicht mit David Raum und Marius Wolf zu einer Europameisterschaft fahren. Nur anderes Personal hast du nicht. Es funktioniert Stand jetzt bis auf der Position des Mittelstürmers, nämlich Füllkrug, wo du zumindest einen hast, der weiß, wo das Tor steht, hast du keine, und der Torwart vielleicht noch, du hast also 9 Positionen, die nicht vernünftig besetzt.
Das ist wirklich nicht besonders beruhigend. Aber bei Havertz ist es tatsächlich schwer, ich sehe es genauso wie du, weder das eine noch das andere. Möglicherweise würde man wirklich eine Doppelspitze im Sturm anpeilen und dann würde aber Havertz leicht versetzt hinter, also so halb rechts hinter Füllkrug dann. So, aber dann fällt natürlich wieder eine andere Person ja schon weg, naturgemäß. Und
das ist ja immer so, die Verdrängung. Ich habe ja das letzte Spiel der Dortmunder gegen Mainz das Meisterschaftsfinale in Thessaloniki zusammen mit dem ehemaligen Co-Trainer von Otto Rehhagel, Yannis Topalidis, der mit ihm 2004 Europameister geworden ist.
Wie Mike mich schon anguckt im Sinne von jetzt kannst du. So, Mike guckt mich an, da fällt nur, das ist immer so, da fallen so bestimmte Trigger und der Pavlovsche Parodist sofort, da fällt nur der Begriff Rehhagel und der sieht schon, wie bei mir sich so der Mund so verzieht. So.
Okay, dann pass auf, da fange ich nochmal an. Ich habe ja in Thessaloniki das Spiel der Dortmunder gegen Mainz zusammen mit Ioannis Topalidis geschaut. Der war 2004 bei der Europameisterschaft, als die Griechen den Titel geholt haben, der Co-Trainer von Otto Rehhagel.
Ach, ich erinnere mich gerne an den Trajanos Delas, den Koloss von Rodolfsson, als ich damals dieses Orchester dirigieren durfte. So.
Ja. Und dann kamen wir ins Gespräch, einfach weil zwischendurch war besser, ja auch irgendwie, ne? Dann besser. Vorbei. Wir kamen ins Gespräch, auch da ging es dann um die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Er sagte, der Fehler ist doch nicht ab jetzt fest auf 3 Spieler zu setzen und zu sagen, gesetzt in der Nationalmannschaft ist die Zukunft der Nationalmannschaft. Havertz muss immer spielen,
ja.
Musiala muss immer spielen und Wirtz muss immer spielen.
Ja.
Und der Rest muss sich darum gruppieren. Das würde er als Trainer machen. Er würde auf diese 3 setzen. Das sind auch eigentlich die stärksten Spieler.
Ja.
Also wenn Havertz verkörpert Weltklasse bei Chelsea, deswegen ja. geht er ja wahrscheinlich zu Real. Musiala ist, wo wir jetzt gesehen haben, letztes Spiel gegen Köln, wenn er jetzt auch noch so abschlussstark wird, vielleicht der beste deutsche Spieler. Wirtz gilt als der neue Havertz,
ja.
mindestens.
Ja.
So, und diese 3 sind noch so jung und können so viel und haben nicht diesen Rucksack dieser 95-96er Generation.
Ja.
Die ja immer an der Schweinsteiger-Lahm-Generation gemessen wird. Also Kimmich, Gnabry, Süle, Goretzka, ihr müsst doch jetzt mal liefern, ihr seid doch die nächste Generation. Die haben diesen Rucksack nicht auf. Warum baust du dein Team nicht darum? Wieso experimentierst du so viel, offensiv, defensiv und hast keine klare Struktur? Das ist doch die Frage. Wenn das jeder andere Trainer eigentlich so sieht, muss man doch Hansi Flick mal fragen, was machst du denn da vorne, lieber Hansi?
Ja. Und interessanterweise zieht sich das ja wie ein roter Faden seit Jahren durch die Nationalmannschaft. Ne? Also ich hätte nämlich genau den Punkt natürlich viel schlauer formuliert, aber ich frage mich schon auch, warum es keine festen, wir haben jetzt glaube ich die 55. Abwehrreihe getestet. Ja? In jedem Spiel eine andere Formation.
Ja.
Und es ist doch, deswegen sitzen sie ja alle heute beim Kanzler, nur noch one year to go.
Ja, das ist richtig.
Also irgendwann musst du doch mal in den Modus auch reinkommen, dass die Automatismen anfangen, dass ein blindes Verständnis für das Spiel da ist.
Ja.
Und stattdessen wird irgendwie reingeworfen und verändert und ausprobiert und hier nochmal eine neue Formation und da nochmal ein neuer. Und I don't get it. So. Und auf der anderen Seite vielleicht den Gedanken noch, Gündogan haben wir gerade gehabt, wir haben auch Toni Kroos gehabt, die seit 10 Jahren zusammen prägen die eine wirklich erfolgreiche Epoche jeweils in ihren Vereinen, bei Manchester City und bei Real Madrid. Ja. Toni Kroos ist der erfolgreichste Spieler aller Zeiten.
Ja.
Und wir versuchen es halt
mit
den Fähnchen, sprich mit der...
Flick hat halt irgendwie das Gewürzregal vollstehen, hat auch im Kühlschrank dann noch ein paar Sachen und schmeißt einfach mal immer alles Mögliche da ineinander und guckt, das wird schon irgendwann schmecken, anstatt dass man irgendwie mal ein Rezept hat, wo man sagt, okay, das ist die Rezeptur und alles, was ich jetzt da im Gewürzregal stehen habe, das ist jetzt nur noch nochmal addierend vielleicht, macht es noch besser, aber das ist, da wird wirklich wild alles ineinander geschmissen und einfach gehofft, dass da irgendwann entweder ein leckeres Brot draus wird oder eine Suppe oder ein Stück Fleisch. So, aber es ist noch nichts dergleichen.
Und der Fußball von Toni Kroos ist aber total vorbei.
Total vorbei.
Ja. Ah, das erzählt er übrigens bei Einfach mal Luppen, erzählt er, wie er dann auch noch danach nochmal mit Uli Hoeneß kommuniziert hat, auch mit so einer Süffisanz, weil er spricht mit Mehmet Scholl, also die beiden Großbrüder sprechen mit Mehmet Scholl und Toni Kroos sagt nochmal, ja, dafür, dass ich eigentlich im modernen Fußball nicht mehr zu suchen hatte, war es ja ganz gut, dass ich nochmal die Champions League gewonnen habe, was ich irgendwie so als kleine Spitze noch gut war. Ja, aber muss man nicht sagen, in Bremen gegen die Ukraine, blindes Verständnis, wäre das Stevie Wonder von der Weser gewesen?
Oh Gott. Du lässt aber auch wirklich gar nichts.
Micky hat die Latte extrem niedrig gesetzt für diesen Podcast. Spul zurück an den Anfang, hör dir die ersten 3 Gags an. Da ist, also heute ist wirklich alles erlaubt. Ich habe aber, um das direkt auszugleichen, die Statistik dabei. Hansi Flick als Nationaltrainer.
Ja.
45% der Spiele nicht gewonnen. Einmal eine Serie gehabt, in der die Nationalmannschaft nur 1 aus 7 Spielen gewonnen hat. Und hat, wie Mike gesagt hat, in 20 Spielen 19 verschiedene Abwehrreihen ausprobiert. Es ist unfassbar.
Es ist aber wo du gerade bei den Wortspielen bist, das, was wir da erlebt haben aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft, war das nicht eher das Wundern der Verweser? Ne?
So, liebe Hörer, stimmen Sie ab.
Okay, leid. Was war mieser? Welches miese Wortspiel hat Ihnen besser gefallen?
Nehmen Sie Kandidat A, den Stevie Wonder von der Weser, oder, was hast du gesagt?
Das
Wundern der Verweser.
Mir ist übrigens aufgefallen, man hat dann ja, wenn das Spiel so scheiße ist, hat man ja Zeit, sich auch andere Sachen abseits des Platzes mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Ja.
In diesem Fall ist mir aufgefallen, dass ein Mitglied des Fanclubs Nationalmannschaft.
Der steht ja bei uns immer sehr hoch im Kurs.
Das schwarz-rot-goldene Sakko von Sascha Rinne angehabt hat.
Oh.
Ohne dass es Sascha Rinne war.
Oh.
Also das ist auf jeden Fall wieder...
Vielleicht sollten Sie sowieso erstmal zum Start ein vernünftiges Trikot sich mal wieder überlegen. Ich finde auch, dass wir haben ja heute...
Magst du es nicht?
Ich finde es total beschissen. Ich muss sagen, das Letzte, was mir wirklich noch ganz gut gefallen hat, war dann das in Anlehnung an die WM 90. Das fand ich sogar gar nicht so schlecht. War das nicht sogar das bei dem letzten Turnier? War es nicht sogar das, in dem wir da so abgeschissen sind? Wahrscheinlich, ne? Oder?
Nee, ja, also da wir ja bei der Autoren-Nationalmannschaft als offizielles DFB-Team ja immer den neuen Trikotsatz bekommen.
Ja.
Ich mag tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das nicht im Kopf, weil ich das Spiel mir extra nicht angeguckt habe am Montag, mit welchem Trikot sie da gespielt haben. Aber es gab mal dieses, wo die Deutschlandfahne sozusagen den Ärmel abschloss und das Trikot dadurch ein bisschen enger saß. Es sah so aus, als hätte jeder Spieler an jedem Arm eine Kapitänsbinde.
Ja,
und das ist das Trikot, mit dem wir jetzt zum Beispiel auch in Madrid gespielt haben. Und das ist vom Schnitt her und vom Aussehen das mit Abstand schönste der letzten Jahre, also für mich persönlich.
Das muss aber so ungefähr so 2012 oder so gewesen sein. Also schon wirklich ziemlich lange her, das, was du meinst.
Oder 2018. Wir werden da nochmal tiefer gehen. Aber ist nicht genau das Problem, was Mike sagt? Dann sitzen da wieder die Klatschpappen mit den schwarz-rot-goldenen Sakkos. Dir gefällt das Trikot nicht. Aber macht nicht der DFB auch den größten Fehler gerade, dass er alles mit Folklore zukleistert? Also, dass sozusagen dieses Spiel in Symbolik ertränkt wird. Es ist fast erstickt darin. Du hast das 1000. Spiel der DFB-Geschichte.
Ah ja, richtig, das auch noch.
Nach 11 Jahren endlich mal wieder nach Bremen. So, und weil die Bremer so lange warten mussten, wird jedes Tor mit dem Nebelhorn begrüßt, so wie sonst bei Werder Bremen.
Ja.
Dann ist es auch noch das Friedensnobelpreisspiel gegen die Ukraine.
Ja.
So, es ist also alles auf einmal und deshalb ja auch die Floskel, und das hatte der Christoph Knär geschrieben, dieses Fußball gespielt wurde auch noch.
Mhm.
Weil das ist es ja, du hast so viel drumherum und so viel Symbolik und es ist so aufgeladen und dann kommst du da hin und die Nationalspieler haben teilweise seit 16 Tagen nicht mehr richtig trainiert und die Ukrainer haben aber Bock. Und was wirklich zurückbleibt, ist ja das Gefühl, okay, alles drumherum, der ganze Kitsch und so und das Wichtige ja auch, also das Zeichen an die Welt, wir spielen jetzt gegen die Ukrainer und so, das ist viel größer als das Spiel und dann kommt die Nationalmannschaft, aber der Fußball selber ist totaler Blödsinn. Also das ist doch das Problem.
Ich meine, jetzt muss man dazu, wie du richtigerweise angerissen hast, ist ja auch der Zeitpunkt nicht optimal, weil die sind eigentlich jetzt raus aus einer langen Saison, müssen jetzt dann nochmal sich motivieren für so ein Spiel, was ein Freundschaftsspiel ist. Also, dass man da auch nicht 100% gibt, das gehört ja auch noch zur Wahrheit dazu. Also, ob es dann wirklich unbedingt nötig gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt, also der ganzen Sache, der ganzen Angelegenheit der Nationalmannschaft, dem Entfachen von Euphorie, war das nicht zuträglich. Da kann man dann durchaus mal die Frage stellen, ob diejenigen, die das Spiel zu diesem Zeitpunkt angesetzt haben, wirklich verstanden haben, wie Profifußball funktioniert.
Gut, da könnten wir jetzt über sehr viele Menschen im Profifußball reden, bei denen man sich fragt, ob sie eigentlich wissen, wie Profifußball funktioniert.
Ja.
Ich persönlich muss sagen, eine Länderspielpause, die keine Pause ist, kann ich nicht ernst nehmen.
Was?
Naja, es ist ja vorbei.
So.
Also sozusagen, das ist ja das Spiel mitten im Sommerloch gewesen.
Ja, ja, naja.
Wir können uns noch nicht mal darüber aufregen, dass die Bundesliga wegen einer beschissenen Länderspielpause unterbrochen wird.
Ja, ach so, ja. Das
weil war, ja gar keine Pause ist.
Das ist absolut wahr, ja.
Aber zumindest hatten sie ja probiert, ein Zeichen zu setzen, weil sonst war immer die Debatte 20:45, 21 ja. Uhr, unter der Woche. Was sind das denn für Ansetzungen? Das ist doch überhaupt nicht familienfreundlich. Jetzt war 18 Uhr.
Ja.
Ja, Entschuldigung, um 18 Uhr, da arbeiten die meisten doch noch. Also ja, wer soll denn um 18 Uhr bitte vorm Fernseher sitzen? Ja. Aber was ich viel frappierender finde, ist, weil wir noch beim Thema Folklore waren. Wir haben am Anfang, als die Personalie Völler plötzlich im Raum stand und wir gesagt haben, okay, das ist jetzt halt der Frühstücksdirektor bis 2024. Ja. Wieso ist da niemand mit einer Vision? Und dann kommen halt solche Zitate, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber dann kommen solche Zitate zustande wie Völler, der sich dann wirklich vors Mikrofon stellt und in einem grundlosen Optimismus sagt, die Argentinier waren bei der WM auch nicht viel besser als wir jetzt. So.
Okay.
Nach dem Ukraine-Spiel. Also du spielst 3-3 gegen die Ukrainer.
Ja.
Du hast die Stimmung kippt. Also es zu schaffen, dass in Bremen die Stimmung kippt.
Ja.
Die hatten wirklich Bock. Die Stimmung kippt. Die letzten Spiele sind desaströs. Ich glaube, wir haben in den letzten, also wir, es ist immer so dieses, die Nationalmannschaft hat in dem letzten Jahr, glaube ich, 2 Spiele gewinnen oder in den letzten Monaten 2 Spiele gewinnen können. Gegen Peru und gegen Costa Rica, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. So. Und dann stellt sich Völler hin und sagt, pass mal auf, die Argentinier waren bei der BM auch nicht besser.
Das ist aber
und dann
geil.
Denkst du nochmal zurück an Messi, an Julian Alvarez, du denkst zurück an McAllister, du denkst an all diese Spiele zurück, die die Argentinier bestritten haben, die natürlich die immer spitz auf Knopf waren, aber es war irgendwie eine Begeisterung da.
Ja.
Da wurde eine Geschichte erzählt. Das ist ja der große Unterschied. Die Argentinier haben mit dem Messi als Spätwerk, der sich noch krönen musste zum Weltmeister, eine fantastische Geschichte erzählen können. Die Deutschland hat überhaupt keine Geschichte mehr zu erzählen. Die Geschichte ist seit 2014 vorbei. Die ist fertig. Die ist auserzählt mit dem Weltmeistertitel und seitdem verwalten wir das nur noch. Und es wird wirklich, wirklich, wirklich von Jahr zu Jahr schlechter. Nicht nur von der Stimmung her, sondern auch vom Fußball. Und dann stellt sich Völler hin und macht natürlich das, für das er geholt wurde. Aber das ist doch Augenwischerei.
Ja.
Also es ist doch wirklich frech auch dem Konsumenten gegenüber.
Die Frage ist, wie macht man das am schlausten? Also grundsätzlich hat ja der Fußball in Deutschland ein Problem mit Kritik, mit offener Kritik, mit überhaupt sozusagen Dinge ansprechen, die in irgendeiner Art und Weise nicht gut laufen. Dann kriegst du ja sofort um die Ohren geworfen.
Die Kanäle schon abschneiden. Das
ja. Ja, und dass man das gar nicht beurteilen kann, weil sie haben ja nie Fußball gespielt. Mhm. So,
ja.
Das gibt's ja auch noch. Die Frage ist, was müsste jetzt passieren? Es läuft überall unterirdisch. Der Fußball in Deutschland ist also sowohl, was hatte ich ja beim letzten Mal schon angedeutet, was die Bundesliga angeht, als eben auch jetzt die Nationalmannschaft, in einem wirklich, wirklich beängstigenden Zustand.
Ja.
Und wenn wir jetzt dieses Völler-Zitat nehmen, mit Argentinien war auch gut drauf, das klingt ja so nach weiter so Deutschland, ne? Früher Helmut Kohl, weiter so
blühende
Deutschland.
Landschaft.
Blühende Landschaft.
Blühende Landschaft.
So. Weiter so Deutschland. Bloß nicht an Dingen irgendwo rütteln. Bloß nichts Negatives anmerken. Bloß nichts verändern. Das wird schon. Am Ende sind wir immer noch eine Turniermannschaft. Richtig. Und Fußball ist ein einfaches Spiel und am Ende gewinnt Deutschland.
Ja, im Grunde bedeutet das ja, also die Quintessenz all dessen, was da gesagt wurde, ist ja eigentlich nur, dass Fußball Deutschland, der Journalismus zuvorderst, eine Wahrnehmungsstörung hat. So. Dass das, was da passiert, völlig in Ordnung ist, dass das völlig nach Plan läuft und wir haben lediglich eine Wahrnehmungsstörung.
Ja. Der Zuschauer ist doof.
Genau, der Zuschauer ist doof. Und möchte kurzfristige Erfolge, aber begreift gar nicht, dass das alles im Fluss ist.
Vor allen Dingen verkennt der Zuschauer ja auch die historischen Zusammenhänge. Ja, ich nehme euch da nochmal mit in die Geschichte der Nationalmannschaft. Das letzte Mal, dass die Nationalmannschaft mit einer Dreierkette gegen die Ukraine gespielt hat, war am 11. November 2011.
Ach so, 2011, okay.
Das Spiel ging ebenfalls 3-3 aus.
Ja.
Die Dreierkette bildeten Badstuber, Boateng und Hummels. Und jetzt haltet euch fest, im Jahr nach diesem 3-3 war auch eine Europameisterschaft. Und da sind wir im Viertelfinale gegen Balotelli ausgeschieden. Ist das nicht ein geiles Omen? Wie geil ist das denn? Weil keiner glaubt im Moment ans Viertelfinale.
Ja. Das ist allerdings richtig. Ja. Oh Mann, ey.
Habe ich jetzt schon Bock.
So, aber eine Sache noch an hier unseren Polit-Podcaster.
Ja.
Wie haben sich eigentlich Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer verhalten, nachdem die Deutschen dermaßen viele Geschenke an die Ukrainer verteilt haben?
Genau, war das im Grunde genommen schon der Beginn der Verhandlungslösung?
Ja. Gab es eine Spontan-Demo?
Ja.
Gab es eine Spontan-Demo vom Weserstadion? Das habe ich mich direkt gefragt, nachdem Ginter dann den Ball auch noch vertändet hat. So viele Geschenke an die Ukrainer.
Aber wirklich, ja. Das war wirklich, also wieder starke humanitäre Hilfeleistung, muss man einfach sagen. Toll.
Kinder, es hilft nichts. Wir müssen ran.
Wir müssen wieder ran.
Mein MML. So, ich habe ein bisschen Angst, das Wort Trimmer in den Mund zu nehmen.
Ja, ist richtig.
Um dann gleich den Kollegen Krohl vielleicht jetzt in dieser Werbeunterbrechung zu verlieren.
Ja, ist richtig.
Aber in diesem Fall...
Ich hole mir mal mein Produkt.
Ja, in diesem Fall verweisen wir sehr gerne auf wilkinsonsword.de.
Oh, sehr gut, Mike, sehr gut, du hast gelernt.
Ja, habe ich auf jeden Fall. Wilkinson Sword hat neue Hydro-Trim- und Shave-Funktionen gelauncht. Und zwar einen 2-in-1-Rasierer für Körper- und Intimrasur. Das heißt, Trimmer und Rasierer immer in einem.
Ja.
Immer dabei.
Ja.
Und ich kann jederzeit quasi bei der Rasur entscheiden, was ich zuerst rasieren möchte.
Es ist doch, wir haben uns doch geeinigt, weil wir gesagt haben im Vorfeld, wie wir diesen Rasierer präsentieren. Micky und ich, wir haben uns die Köpfe zusammengeschenkt.
Ja.
Micky, erinnerst du dich?
Ich weiß.
Es ist der Wenderasierer.
So. Es ist der, ja, der Wenderasierer.
Ja.
So, genauso. Man kann ihn umdrehen. Also es vereint beste Features der Nass- und Elektrorasur. Einfach Hydro, Trim and Shave mit einem Move um 180 Grad drehen und schon kann es losgehen.
Ja, fantastisch.
Oder?
Das ist wirklich, da kannst du alles... Da kannst du alles mit erledigen. Da stehst du und dann sagst du so, jetzt muss das ja irgendwie auch ein bisschen zu unten rum passen. Dann machen wir doch einfach unten weiter. Da drehe ich das Teil und dann geht's sofort, also den Rasierer. Und dann geht's aber sofort weiter.
Die Verpackung liest sich aber auch wie neuer Hit von Scooter. Also darf ich das einmal kurz hier reinschreien? HP Baxter-mäßig. Trim your bushes down there. Wilkinson Sword. Hydro Trim and Shave. Das für mich.
Ich möchte jetzt eigentlich sofort mir was einwerfen und abzappeln.
Trim
sofort.
Your bushes.
Man sollte übrigens nicht während man...
How much is the bush? How much is the bush? You're getting down there. Wilkinson Sword.
Ja. So, können wir jetzt wieder ernst werden? Und auch das...
Endless Trimmer.
Ich hasse euch so hart.
Ey, Mike, wirf dir was ein. Wir gehen heute auf den Shave.
Ihr seid alle kaputt. Ihr seid so kaputt. Ich möchte wirklich. Leute,
ja, was denn?
Sammelt euch mal wieder.
Ja.
Ich würde nämlich sehr gerne noch auf die 5 Klingen und das spezielle 5 Klingen-System von Wilkinson Sword hinweisen.
Ja.
Das wurde nämlich speziell für die Rasur empfindlicher Körperstellen entwickelt und ist mit Aloe Vera Gel Depots auf beiden Seiten der Klinge ausgestattet. Also es ist ein Top-Rasierer, nicht nur das Hin- und Herwedeln zwischen den Produkten hat ein Ende, also welchen nehme ich jetzt gerade, sondern einfach 180 Grad drehen. Dazu auch noch eben sehr, sehr gut für den Körper, eben durch dieses tolle Aloe Vera Gel Depot. Also geht einfach mal auf wilkinsonsword.de und da muss man sagen, dass Sword quasi geschrieben wird, also mit einem W nach dem S. Wilkinson Sword mit W nach dem S.de. Dort alles nachzulesen, was wir hier gerade.
Dafür stehen wir mit unserem guten Namen, Ihre Wilkins Sons of Anarchy.
So ist es. Und wir verweisen ganz kurz nochmal auf AG1.
Ja.
Und da übergebe ich nochmal an Micky Beisenherz, der Hardcore User von AG1.
Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass ich dank AG1 letzten Endes am Tegernsee auch so gut performt habe, dass ein gewisser Uli Hoeneß sagt, bitte, der könnte mir gefallen. Das ist einer für den neuen FC Bayern, dass er mich, das kann ich ja jetzt hier verraten, dass er mich direkt vom Fleck weg gecastet hat und ich jetzt also ab sofort zu Squad des FC Bayern gehöre. Das hat natürlich ganz, ganz viel mit AG1 zu tun.
Ich benutze es
täglich. Mike, das gehört jetzt nicht hierher.
Als Charlie Sheen-Spieler.
Als Charlie Sheen-Spieler, ganz recht, genau. Und ich benutze AG1 täglich. Ich nehme einen Messlöffel voll, rühre es mir in ein bisschen kaltes Wasser, dann haue ich mir das rein und dann fühle ich mich schon bedeutend besser, weil ich weiß, dass ich dem Körper etwas Gutes tue für die Muskelerholung, für die Regeneration, auch für die geistige Fitness. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr, denn in AG1 enthalten sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Also das unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen die tägliche, wichtige Gesundheitsversorgung. So.
Fußball, MML und AG1 jetzt nur echt mit Mikro. Das ist ja genial.
Ist das, was Ralf Möller immer gesagt hat? Myokine. Der hat irgendwann diesen Begriff entdeckt und hat gesagt, das ist in allem drin, was er so nimmt. Hier ist ganz wichtig für den Körper, Myokine. Und die sind mutmaßlich auch hier enthalten.
Ja. Kinder, es gibt einen neuen Drink. Es gibt einen neuen Link zum Drink. So.
Der Link
es gibt einen neuen Drink. Link zum Drink. Zum Drink.
Ja.
Yeah. Mm. Ja. Mann, das ist hier rappt der Chef noch selbst.
Oh Gott, oh Gott.
drinkag1.com/mml. Also drink wie drink. AGAG1 wird als Zahl geschrieben. .com/mml. Das ist der neue Link zum Drink.
Okay.
Sag mal, ich werd plemplem. Oh nein. Nein, das ist ja MML.
Das ist ja Eminem.
Mein MML.
Was ein Quatsch.
wie kommen wir aus dem Keterhole jetzt wieder raus?
Ja, wirklich. Ja, wirklich.
Ah, ich bin wirklich kurz davor, auf so einen Russen-Rave mit HP Baxter zu fahren.
Ich bin nass geschwitzt. Ich bin fertig. Ich glaube, das war die mit Abstand anstrengendste Werbeunterbrechung.
Ja, die würde ich mir anschließen.
Also für mich jetzt auch.
Ja, für mich auch.
Ja, aber es ist wirklich, man muss sich das mal vorstellen.
Würde ich nicht andauernd AG1 nehmen, ich würde im Grunde genommen es gar nicht aushalten.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
So, wie kommen wir jetzt von diesem Wahnsinn?
Ja. Also durchgeschwitzt, du kannst das alles überhaupt nicht glauben. War das gerade diese Werbepause deine persönliche Bunga-Bunga-Party, Mike Nacker?
Gott, so ist es. Übrigens habt ihr mitbekommen, dass der AC Monster,
würde ich sogar sagen,
möchte ja sein Stadion nach Silvio Berlusconi benennen.
Mhm.
Ich hatte heute Morgen im Daily schon vorgeschlagen, Bunga Bunga Arena.
Das
würde mir
schon,
sehr, sehr gut gefallen.
Schon gehört, ja.
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 Ein paar Bunga Bungalows drumherum bauen auf dem Vereinsgelände.
Ja, spielen und wohnen in Bunga Bungalows.
Ja, und jetzt pass auf, ich habe das genau beobachtet. Also ich schrieb Mickey auf WhatsApp, Berlusconi ist tot. Ja. In der Hoffnung, dass dieser News-Junkie es noch nicht wusste.
Mittags geschickt oder so. Da war schon drei
ich
Stunden
habe
nach
dir
dem
das
Tod
geschickt
von Berlusconi.
In der Sekunde, wo ich die Eilmeldung von meiner Süddeutsche Zeitung-App hatte und dachte, ich bin dir vielleicht voraus, weil du gerade bis zum Ellenbogen mit Ayrton in irgendeinem, weiß ich nicht. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich das geschrieben und dann habe ich natürlich zwei, drei wirklich schlechte Gags noch hinterher geschickt, weil die liegen ja da auf der Straße. Und dann schrieb Mickey natürlich, es ist ja kein Wunder, kaum ist Tina Turner tot, stellst ihr Berlusconi hinterher.
Natürlich.
So, fachlich sehr gut. Ja. Es kamen also die ersten Gags und es kommt natürlich immer, weil die politische Figur Berlusconi viel Angriffsfläche bietet und weil er natürlich auch für extrem viele Skandale gesorgt hat und weil er auch ein korrupter Populist ist.
Also das ist unhaltbar.
Und in der italienischen Bevölkerung, vor allen Dingen in der Jungen, wie mir mein Freund Dennis, der ja in Rom wohnt und sozusagen sein Ohr an der Schiene der Geschichte hat und am Puls der Zeit dort in Italien, sagte, gerade in der jungen Generation sind viele so froh, dass der jetzt sozusagen gestorben ist und nicht mehr da ist, so wie viele junge Engländer froh waren, als Margaret Thatcher gestorben ist. So, das ist alles gesagt. Das ist der politische Berlusconi.
Ja.
Da ist jede Kritik angebracht, aber es gibt ja auch noch den sportlichen Berlusconi, den fußballverrückten Mäzen Berlusconi und auch das haben in Italien viele in ihre Nachrufe geschrieben und in ihre Kondolenzen. Es gibt ein Vor-Berlusconi im Calcio, im italienischen Fußball und im europäischen Fußball und ein Nach-Berlusconi. Und das beginnt ja die Geschichte von Berlusconi 86 an Bord eines Hubschraubers über dem Stadtpark von Mailand. Und dann ist ja sehr viel passiert. Also es ist durchaus möglich, sehr viele Witze zu machen und viel Kritik zu äußern über Berlusconi als Politiker und trotzdem zu sagen, er hat aber sehr, sehr viel, insbesondere natürlich für die AC Mailand, aber auch sehr, sehr viel für den Fußball an sich getan, weil er sich durch diese Person auch weiterentwickelt hat, vor allen Dingen in den 90er Jahren.
Ja, absolut. Zweifelsohne. Ich meine, der AC Milan verdankt ihm als Präsident natürlich auch einiges. Klar. Also man kann das ja vielleicht auch so, wenn es nicht gerade um Politik ging, dann hat er durchaus auch seine Verdienste.
Er hat 29 Titel geholt. Mhm. Für die AC Milan, also wir nennen es jetzt einfach für Milan einfach, da müssen wir uns ja, hier nicht mehr,
genau.
Schmeißen wir mal, machen wir es mit, wie mit der Pizza, schmeißen wir mal den Artikel weg.
Ja.
So, und 5-mal die Champions League gewonnen, damit zweiterfolgreichster europäischer Präsident nach Santiago Bernabeu,
ja.
Real Madrid, und natürlich einfach extrem viel dort auf die Beine gestellt, angefangen in den 80ern, also man muss sich das vorstellen, Milan, AC Mailand war in den 80ern ja die launische Diva.
Ja.
Also ein Club, der auch immer mal wieder abgestiegen ist und so. Und dann kam Berlusconi, hat gesagt, nee, ich mache das jetzt sozusagen, ich übernehme diesen Club und führe den nach oben. Und dann hat er den damals unbekannten Zweitligatrainer Arrigo Sacchi verpflichtet. Mhm. Und hat damit ja eine Ära begründet rund um Baresi, Maldini, später dann genau. Ja auch Rijkaard,
ja.
Van Basten. Also das große Milan der frühen 90er Jahre.
Genau.
Und dann, er hat halt No-Names zu Trainern gemacht und Trainer zu Legenden. Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti. Und das prägt ja den Fußball bis heute. Also es gibt die Ajax-Schule, aber es gibt natürlich auch die Milan-Schule.
Ja.
Und das kannst du nicht unter den Teppich fallen lassen. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass du gerade hier, wir sagen ja immer, man kann den Sport, also Mike sagt das ja auch oft, man kann den Sport und die Politik eigentlich nicht voneinander trennen.
Ja.
Und das kannst du natürlich bei Berlusconi am allerwenigsten, weil er das Charisma, das ihm dieser Club ja gegeben hat am Ende, dieses Ich-bin-ein-Gewinner-Typ, hat er ja kultiviert. Und ich glaube, dass seine gesamten Erfolge als Politiker Anfang der 90er nicht möglich gewesen wäre, wenn er nicht die Erfolge mit seinem Club im Rücken gehabt hätte. Also er hat das ja als Popularitätsvehikel.
Total, exakt. Also er hat das floss ja alles irgendwie ineinander. Also der Erfolg als Clubpräsident, dann das Betreiben mehrerer Fernsehsender, wahrscheinlich auch noch Zeitungen, würde ich jetzt mal tippen. Das weiß ich jetzt nicht. Also es sind ja alles sich gegenseitig begünstigende Faktoren. Auf die Art und Weise kann man es in mehreren Ländern nun wirklich sehr erfolgreich schaffen, wenn man so verschiedene Emotionstreiber in der Hand hat. Also ein Fußballclub, eine Zeitung, ein Fernsehsender.
Er war ein Medienmogul.
Genau.
Ne, als es das Wort noch gab.
Ja.
Und auch die Funktion sozusagen noch gab.
Ja.
Ist ja mittlerweile alles ein bisschen mehr verwischt und auch konzerniger geworden, sodass es diese Einzelpersonen in der Form ja gar nicht mehr so gibt.
Ja.
Aber ich habe ja jetzt irgendwie ein paar Minuten geschwiegen und dir sehr interessiert zugehört, weil es natürlich auch die ganzen Namen nochmal zu hören und sie mit Berlusconi in eine Beziehung zu bringen, ist natürlich super interessant auch. Auf der anderen Seite zucke ich immer zusammen, weil einem sofort irgendwie Trump in den Kopf kommt.
Ja, ja, klar.
Und weil ja auch irgendwie zwischen Forza Italia und Make America Great Again.
Alles.
Ist es von A nach B nicht weit.
Genau. Na, er ist ja so der Urmeter, was das angeht, ne? Also das Trumpen, das hat er ja eigentlich erfunden. Also er ist ja derjenige, der damit begonnen hat und den Boden bereitet hat für viele andere Populisten, wenn es darum geht, die Medien im Griff zu haben und auch mit einem seltsamen Frauenbild zu reüssieren, was im Zweifel bei den Fans sogar noch besonders gut ankommt. Also das, da hat er schon so ein bisschen er war so die Benchmark, was das angeht.
Also man kann das nicht voneinander voneinander trennen. Aber es war zumindest spannend, das nochmal zu hören. Ist dann aber am Ende so wie ein bisschen so wie, aber er hat ja Autobahnen gebaut.
Ich habe es ja extra auch eingeführt, weil ich ja weiß, wir sind ja auch alle sensibilisiert dafür. Jeder weiß ja, wofür Berlusconi steht. Aber wir sind ja ein Fußball-Podcast und trotzdem noch einmal sozusagen auf dieses Fußballerbe, das Culture-Erbe zu schauen. Und dann aber auch zu sagen, du hast ja einen entscheidenden Satz, hat Mike gesagt, die Partei hieß Forza Italia.
Ja.
Das ist ja nicht nur Make America Great Again, es ist ein Schlachtruf aus dem Stadion.
Ja.
Also er hat ja es geschafft, und das ist durchaus auch negativ zu bewerten. Ich sage ja nicht, dass das jetzt die große Lebensleistung ist, aber es ist die Lebensleistung von Berlusconi auf seine Art. Er hat es ja geschafft, aus dem Fußballvolk auch sein Wahlvolk zu machen. Und ich will das nicht würdigen. Das ist hier keine Würdigung, aber es ist eine Einschätzung dessen, was da passiert ist. Also er zieht einen Verein nach oben mit Abermillionen, ich glaube 800 Millionen oder so reingesteckt, und macht daraus quasi sein Vehikel, ja, macht daraus sozusagen eine populistische Maschine und nutzt das. Und trotzdem, und das hat mich auch gewundert, ist der Impact in der Fußballwelt so riesig gewesen. Es gab ein, zwei negative Stimmen jetzt. Und selbst aber sein Intimfeind Dino Zoff, den hat er damals nach der Europameisterschaft 2000, hat er den, glaube ich, komplett abgesägt. Selbst Dino Zoff hat gesagt, man kommt an dieser Lebensleistung nicht vorbei. Und die ganzen anderen Granden, Maldini, Baresi, haben sich ja alle gemeldet, haben gesagt, er war wie ein Vater für mich. Er hat mir meine Träume erfüllt. Also die trauern natürlich dieser Vaterfigur. Und das ist eine ähnliche Ambivalenz wie bei Uli Hoeneß dann, ja?
Ja.
Die trauen dieser Vaterfigur, trauern sie nach. Und gleichzeitig gehst du aber hin und sagst, ja, aber diese ganzen Skandale, die Korruption, das kannst du natürlich dir nicht wegdenken und das verschränkt sich natürlich auch. Aber fürs Gute oder fürs Schlechte, Berlusconi hat den Fußball in Italien und Europa verändert. Er hat daraus Entertainment gemacht. Das ist natürlich das, was wir heute alle ausbaden, mit dem, wenn wir jetzt auch mal aufs Champions-League-Finale jetzt zu sprechen kommen. Aber es ist nun mal eine Figur, die im Zentrum einer Entwicklung steht, 80er, 90er Jahre. Und deswegen fand ich diesen Blick darauf nochmal ganz interessant.
Total interessant. Wir sollen aber eigentlich aus diesem Podcast nicht rausgehen, um
einmal
über das Champions-League-Finale zu reden?
Ja, dann machen
oder ist es schon so lange her, dass man sagt, ja.
Ich hab euch sehr, sehr schöne Geschichten mitgebracht
rund ums
Champions-League-Finale. Es gab nämlich so 4-5 Randerscheinungen,
ja,
die ich gesammelt habe über die letzten Tage.
Wenn es nicht Ricken und Breiten in Ritterrüstung ist, will ich es nicht wissen.
Du willst es nicht wissen?
Doch.
Nein, also ja, fangen wir erstmal an mit einer sehr, sehr schönen Geschichte. Am 2. Februar 2013 in der dritten Liga spielt der Karlsruher SC gegen Arminia Bielefeld. Hakan Çalhanoğlu spielt bei Karlsruhe in der Startelf. Stefan Ortega sitzt bei Arminia Bielefeld auf der Bank. 10 Jahre später Champions League Finale.
Ach Wahnsinn.
Çalhanoğlu steht bei Inter in der Startelf und Ortega sitzt bei Man City auf der Bank.
Das ist also übrigens die grandioseste Geschichte überhaupt.
Ja, ja.
Vom Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld.
Ja.
Pokalsieger, Champions League-Sieger und Meisterschaft in England gewonnen.
Ja, schon gut.
Du hattest doch so ein Triple-Gefühl, oder Mike?
Ich hatte ein Triple-Gefühl.
Ja. Für Stefan Ortega
hattest du das. Und jetzt weiß ich, es war nicht für den FC Bayern.
Ja.
Es war für Stefan Ortega. Ich habe es nur falsch interpretiert.
Ist das?
Ja, in der Tat. Aber eine tolle Geschichte. Und ist ja auch wirklich ein toller Typ. Insofern.
Und dann Scott Carson, Ersatzkeeper von Manchester City, hat 2005 als Ersatzkeeper von Liverpool in Istanbul die Champions League gewonnen.
Ach was.
Und jetzt, 18 Jahre später, als Ersatzkeeper von Manchester City wieder. Der Mann hat zweimal die Champions League gewonnen. Und hat wie oft in der Champions League gespielt?
Null.
Dreimal.
Okay,
aber ihr wart nah dran. Aber das sind so die Geschichten. Und dann fand ich natürlich ganz großartig, Julian Alvarez, wir haben schon über ihn gesprochen vorhin, der junge Argentinier, ist der jüngste Spieler, dem es gelungen ist, die Premier League, die Champions League und den Weltmeistertitel zu gewinnen. Und er hat es in einer Saison gemacht.
Oh, wow. Okay.
Guck mal.
Also, so.
Das sind schöne Geschichten.
Hätte Musiala auch gelingen können, wenn er nicht...
ja. Ne? Ja.
Wenn er nicht für Deutschland... Pass auf, wenn er sich nicht für Deutschland entschieden hätte und nicht für den FC Bayern.
Ja, das ist
richtig. Aber,
so.
Ja, und dann ist natürlich... Und das ist die große Würdigung. Gündoğan, ja. Erster deutscher Kapitän eines Champions-League-Siegers, der nicht aus Deutschland kommt. Und das natürlich, und das fand ich verrückt, einfach in Istanbul, in der Heimat seiner Eltern.
Ja, ja.
Also das ist eine so vielschichtige Geschichte. Also da kommst du dann irgendwann mit dem Pathos auch gar nicht mehr hinterher.
Das stimmt. Ja, das sei ihm auch wirklich von Herzen gegönnt. Das ist sicherlich ein beeindruckendes, einmaliges Erlebnis im Leben.
Es ist, man muss das mal sagen, ein fantastischer Champions-League-Sieger. Das ist Manchester City. Ist das nicht die Mannschaft, die... Ist es nicht die Mannschaft, die noch letztes Jahr eigentlich von sämtlichen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wurde?
Ja, gut, sicher. Ja.
Für 2 Jahre.
Ja, gut, der eine sagt so, der andere sagt so. Möchtest
du etwas sagen, Mike, dass das Financial Fair Play der UEFA nur ein Papiertiger ist? Hat der Papiertiger, Micky,
wieder zugestochen?
Exakt. Nein, weil es gibt ja laufende Verhandlungen aus der Premier League, aus der UEFA. Es ist alles im Schwange.
Ja.
Und für mich hat das so einen Ballgeschmack. Also anders. Ich verstehe die ganzen Geschichten, Pep Guardiola. Ich gönne es einem Weltklasse-Spieler wie De Bruyne. Ich gönne es auch einem Haaland, der über 50 Tore schießt in der Saison. Aber trotzdem, Die haben sich dieses Team über die Jahre für über 2 Milliarden zusammengekauft.
Ja.
Ja, es war, Geld spielt ja keine Rolle. Du konntest alles machen. Ich weiß nicht, ob es nicht am Ende auch ein schlechterer Trainer als Guardiola geschafft hätte. Und es ist ja trotzdem dieses Gefühl bleibt da, ja. Es freut mich für die Fans. Es freut mich auch übrigens sehr für Jack Grealish.
Mhm. Dritte ist nur einmal im Jahr. Der zur Stunde noch 3,2 Promille haben dürfte.
Ja.
Der ist ja nun seit dem Gewinn der Champions League nicht einmal mehr auch nur ansatzweise nüchtern unterwegs gewesen.
Im Krankenhaus in Manchester irgendwo an einem Tropf mit Konterchampagner hängt. Seit 3 Tagen. Den haben die morgens um 8 mit dem Rollstuhl aus dem Wahnsinn. Hotel gefahren, weil er nicht mehr laufen konnte.
Das ist toll.
Der Mann ist ein...
Erster hat wie jeder Alkoholismus abgeteilt wird, aber das ist wieder typisch der Weiße Zismann-Podcast. Hier wird natürlich das Betrinken junger Männer mit der Volksdroge Alkohol wird abgekultet und abgeteilt, anstatt mal anzuerkennen, dass eine Krankheit ist, die man nicht auch noch hofiert und auf den Sockel hebt.
Wenn die Regie jetzt nicht das Ploppen von der Flensburger Flasche einspielt, dann haben wir genau. Wirklich alles falsch.
Aber wirklich.
Aber der wird morgens um 8 mit dem Rollstuhl rausgefahren, weil er einfach so durchgefeiert hat. Also das ist ja sozusagen, das ist ja eine der, also es ist erschreckend, weil ihr wisst ja, ich schreibe ja auch gerade an diesem Kapitel über Vinnie Jones und Paul Gascoigne. Vinnie Jones hat gestern übrigens ein Video gepostet, er ist jetzt 10 Jahre sober.
Oh, sehr
10 Jahre ohne Alkohol. Ja. Ist ja auch wie ein Triple, ist letztendlich auch ein Titel. Und natürlich gibt es eine große Geschichte des Alkoholismus im englischen Fußball, deswegen wäre ich vorsichtig damit, das eben abzukulten.
Ja.
Aber trotzdem diese Bilder, also dieses Daumenkino von Jack Grealish, von der Bahnfahrt, diesem Busfahrt, ich weiß gar nicht, wo die überall gesoffen haben. Und dann einfach dieses letzte Bild, dass der nur noch im Rollstuhl, das ist wirklich, das habe ich im Profifußball lang nicht mehr gesehen. Das hatte ja wirklich Dentist Chair Incident Vibes von 96, wie Gascoigne und seine Mannschaft da in Hongkong abgefeiert haben. Das habe ich lang nicht mehr gesehen. Das macht es dann natürlich wieder auf einer Art volksnah und auch diese, wie sich die Fans in Manchester, weil es gibt natürlich auch Manchester City Fans, die sind Manchester City Fans seit 50 Jahren und haben jetzt die Champions League gewonnen. Natürlich sollen die sich freuen und so. Aber das Gebilde ist künstlich. Das ist einfach so derartig Avengers-mäßig zusammengekauft.
Los, Rüti.
Das ist einfach.
Also aber es ist ja glücklicherweise eine Ausnahme im Weltfußball.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja nicht so, dass es Schule machen würde, zum Beispiel
aber Manchester United. Aber du hast es gesagt. Du hast den schönsten Satz gesagt. Du hast gesagt, Micky, dass für dich Real Madrid die Expendables sind.
Genau.
Und Manchester City sind die Avengers. Und es ist doch so, ich habe das Spiel mir nicht mal angeguckt, weil es hat mich nicht interessiert. Am Ende hätte ich mich aber natürlich gefreut, wenn diese Country for Old Man-Truppe, Inter Mailand mit den ganzen ehemaligen Bundesliga-Stars, Dzeko, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, wenn die gewonnen hätten, weil das wäre natürlich sozusagen die organischere Geschichte gewesen. Das wäre der Außenseiter gewesen. Die haben über Jahre irgendwie zueinander gefunden. So, natürlich haben die auch irgendeinen ominösen Geldgeber im Hintergrund, aber nichts ist so auf die 12 scheiße, also außer PSG, wie diese Manchester City-Truppe, weil natürlich ist alles geile Fußballer, aber diese geilen Fußballer sind halt zusammengecastet über die Jahre für unfassbar viel Geld.
Ja.
Und das macht es halt, finde ich, zu einem kleineren Titel.
Da lobe ich mir doch den Tegernsee und Rottach-Egern. So, darf ich jetzt gehen? Ich muss jetzt los.
Warum?
Ja, wie warum? Weil ich immer gehe um diese Zeit.
Ja, aber das ist doch...
Ja, das
aber es ist doch gerade so schön.
Also ja, und dann sollen wir ja gehen. Man soll ja gehen,
wenn es am schönsten ist. Ich werde dich jetzt nicht auf Knien anflehen zu bleiben.
Ja.
Aber es ist mir schon klar, jetzt wo du mit Lothar Matthäus und Ailton rumhängst,
Es ist was ja auch schon ganz wieder sehr nah Kaliber, ne?
Ja, eben.
Ja. Ich möchte zumindest nochmal erwähnen, also das mit der zusammengekauften Truppe finde ich gar nicht so schlimm, insofern als dass man sich natürlich auf eine gewisse Art und Weise schon daran gewöhnt hat, dass das einfach im Fußball gerade so der Fall ist.
Ja.
Also schöne Grüße gehen raus an Saudi-Arabien, die im Moment gerade...
Oder wie gesagt, Manchester United, die ja jetzt auch da auf...
So, bis auf Messi irgendwie alles kaufen, was nicht früh genug auf die in der Wüste nicht vorhandenen Bäume klettern kann. Aber diese Geschichte mit der eigentlichen Sperre, die UEFA ausgesprochen hat, die lässt mich nicht los. Also auch dann die Bilder sind ja... Also man muss sich das mal vorstellen, da steht der UEFA-Präsident und herzt die Mannschaft, mhm, die er eigentlich ausgeschlossen hat.
Das ist richtig.
So, das ist so, das sind
ja, aber
so,
das machst du doch alles.
Das sind so absurde Bilder.
Ja, aber das sind ja nur, das sind ja wirklich nur Symbole und das macht man nach außen. Natürlich hat die UEFA auch kein Interesse daran, dass eine Mannschaft, die so attraktiv ist und so starbesetzt, dass die nicht irgendwie an solchen Wettbewerben teilnimmt, weil es ja zumindest im ersten Schritt für das Produkt Fußball unattraktiv ist und schlecht ist. Im zweiten und dritten Schritt für das Herz, für die Emotion der Leute, ist es vielleicht nicht gut, weil sie tief in ihrem Inneren spüren, dass das nicht gesund ist, wenn solche Teams dabei sind, weil der Fußball halt eben korrupt ist. Aber ja, naja.
Okay. Und das ist das Erbe von Berlusconi.
Ja.
Auch das ist das Erbe von Berlusconi, dass du eben, das ist ja auch, deswegen war es ja wichtig, drüber zu sprechen, dass du eben eine Eventisierung des Fußballs hast. Das hat begonnen in den 90ern und das trägt natürlich immer radikalere und immer perversere Früchte. Aber man darf halt nicht vergessen, am Ende hat Katar die hat Katar den Weltmeistertitel geholt.
Ja.
In der Wahrnehmung. Am Ende hat Katar dieses Turnier gewonnen.
Genau.
Und Abu Dhabi die Champions League
geholt. So ist es.
In diesen Zeiten leben wir gerade. Und die Saudis, ja? Kein Alkohol zulassen, aber sich den Kanté geben, ne?
Wir brauchen eure Hilfe.
Ja, das würde ich auch sagen.
Oder? Wir brauchen eure Hilfe. Ich meine, wir wollen jetzt mal so den Faktencheck mehr oder weniger machen. Denn, was guckst du denn so?
Ja, du bist...
Ich
muss los!
Ja!
Jetzt sieh zu! Gibt's doch gar nicht.
Ihr wisst doch das Thema MML vor Prognosen. Kühne Thesen.
Kühne Thesen.
Die kühne Thesen. Und wir wollen mal rausfinden oder das Experiment wagen, die besten und schlechtesten MML-Thesen der vergangenen Saison würden wir gerne in eine Best-of-Sendung packen, vielleicht sogar auch in mehrere. Aber dazu brauchen wir natürlich eure Hilfe.
Absolut. Ihr seid doch, ihr beteiligt euch doch immer so regen. Das könnt ihr jetzt an dieser Stelle. Also ihr schickt uns via Instagram Direct Message unter dem Betreff kühne Thesen. Da schickt ihr uns eben unsere. Ne? Ihr könnt natürlich auch an hallo@fußballmml.de schreiben, ebenfalls mit dem Betreff kühne Thesen. Oder natürlich via Twitter @fußballmml unter dem Hashtag kühne Thesen. Und dann wollen wir uns mal damit konfrontiert sehen, was wir da alles so erzählt haben und ob das der Realität standhalten konnte. Spoiler, nein.
Aber da müsste besonders Leute wie unser Freund Miranda Blech.
Ja, genau, natürlich. Wollte ich nämlich gerade erwähnen.
Also wenn der nicht schon, liebe Grüße, wenn der nicht schon eine Excel-Tabelle mit unseren schlechtesten Prognosen hat, dann weiß ich auch nicht.
Ja,
und es gibt ja noch so ein paar andere Meta-Fans,
Super-Junkies. So, ne?
Ja, also die wirklich, die wenn sie alle Folgen gehört haben, wieder vorne anfangen.
Ja.
Also da gibt es noch ein paar, die können das da aus dem Ärmel schütteln. Und die anderen, ne, hört doch noch mal in die geilen Folgen rein, ne, vom Herbst, wo wir ganz klar da gesagt haben, der FC Bayern, der Triple. Ist unschlagbar.
Triple.
Diese Saison.
Genau. Das sind nämlich genau die Punkte, egal ob Titelprognosen oder Trainerrochaden, Hauptsache Mickey, Mike oder Lukas haben sich so richtig weit aus dem Fenster gelehnt.
Genau.
Und wie gesagt, Pro und Contra, also eingetreten, nicht eingetreten, mischt das, wenn ihr Lust habt, dann machen wir eine hoffentlich ebenso lustige Sendung.
Davon ist auszugehen.
Ja.
Schaut doch nochmal, ob ich gesagt habe.
Du hast gerade gesagt, aus dem Ärmel schütteln. Ich schüttle mir jetzt erstmal.
Also jetzt, aber Mike, Mike, dass du als Sankt
mit deinen Funkelperlen,
dass du als Sankt Paulianer, der ja auch davon profitiert, und ich weiß, dass wir uns nächstes Jahr in deiner Loge sehen werden oder nächste Saison, dass du es dann nicht schaffst, mir zur Lizenz zu gratulieren und zur Zweitklassigkeit für die nächste Saison, weil wir werden uns ja zweimal sehen.
So ist es.
Ich komme ja einmal zu dir. Und du kommst ja einmal zu mir.
Das ist richtig.
Ja? Du bist ja hiermit eingeladen ins Berliner Olympiastadion, St. Pauli gegen Hertha BSC, denn wir haben die Lizenz. Da musst du doch hier stehen eigentlich mit einem Sekt, mit einem Sektchen und sagen, Vogelsang, willkommen in Liga 2. Wir sind schon hier.
Aber da ich ja gelernt habe, schmerzhaft gelernt habe, dass die zweite Liga hier keinen Raum in diesem Podcast findet, habe ich es einfach nicht erwähnt. Aber ich gratuliere dir natürlich von Herzen. Gucken wir dann auch im Olympiastadion die Champions League-Spiele von Union Berlin?
Natürlich, ich habe mir eine nur Champions League Union Dauerkarte fürs Olympiastadion besorgt. Da freue ich mich besonders drauf. Nein, aber vor allen Dingen gucken wir natürlich HSV, St. Pauli, Kaiserslautern. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und vor allen Dingen, weil viele auch, ne, auch unsere Schalker-Freunde und so aus Berlin haben gesagt, wir fallen alle heuschreckenartig bei dir ein.
Ja.
auch am Millern-Tor und gucken zusammen zweite Liga.
Das so machen wir besonders das. Drauf. So machen wir das. Und bis dahin hört alle weiter fröhlich den Daily. Wir machen zwar irgendwann gleich auch ein bisschen Pause, um euch schon mal darauf vorzubereiten, aber im Grunde genommen arbeiten wir quasi fast durch, was den Sommer angeht. Und ansonsten, dir eine schöne Woche, Lukas, euch eine schöne Woche. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich muss jetzt, Micky hat uns die Kanäle schon abgeschnitten.
Die Kanaille.
Die Kanaille,
Kanaille hat uns die Kanäle abgeschnitten. Ja. Herrlich.
In diesem Sinne, schöne Tschüss. Woche. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.